Meine Frau und ich sind in unserem Eheleben ungefähr 35 Mal umgezogen. Wir machen es unseren Vorfahren nach, die ebenfalls sehr viel umgezogen waren. Ich denke, der längste Aufenthalt unseres Ehelebens war hier in Esch. Und wir sind so dankbar, dass der Herr es ermöglicht hat, dass wir wieder unsere alte Heimat besuchen durften. Wir fühlen uns sehr wohl hier. Leider können wir nicht hier bleiben. Wir können auch nicht auf dieser Erde bleiben. Und wir werden immer wieder daran erinnert, auf unserem Pilgerweg, dass unsere Heimat anderswo liegt. Wir wollen vorbereitet sein, jeden Moment hier abzubrechen und dort dann anzukommen. Mein Text für heute Morgen befindet sich, es könnte der kürzeste, nein, nicht ganz der kürzeste Brief im Neuen Testament, aber einer der kürzeren, er hat nur ein Kapitel, es ist der Philemonbrief und befindet sich in meiner Bibel kurz vor dem Hebräerbrief, aber der Luther hat die Reihenfolge etwas geändert. Hat man eine solche Übersetzung, dann dürfte der erste Petrusbrief vielleicht folgen. Der Philemonbrief. Zuerst etwas zum Hintergrund dieses Briefes. Er hat eine Geschichte. Und zwar eine etwas farbenreiche. Wir gehen zurück zum Ort Ephesus, einer Metropole, die in jener Zeit eine sehr, sehr wichtige Rolle spielte. Sie lag an der Kreuzung zweier Wege oder Verläufe. Sie lag auf der Ost-West-Straße, der damals vielleicht wichtigsten Handelsroute vom Inneren Osten bis nach Rom. Auf dieser Handelsstraße lag sie und hatte somit eine wichtige Rolle zu spielen. Dann lag sie, was die Südwestrichtung betrifft, auf der Grenze zwischen Asien und Europa. Ephesus selbst lag noch in Asien. Aber vor dieser Stadt war das Meer und auf der anderen Seite lag Europa. So war Ephesus also eine sehr wichtige Stadt und dort führte der Herr ihn etwas später, als er erwartet hatte. Er hatte vor, schon seit längerer Zeit dorthin zu gehen und das Evangelium zu verkünden. Aber schließlich war es ihm vergönnt. Von Korinth aus konnte er dort einen Aufenthalt machen und konnte dann später noch einmal dort auch für längere Zeit evangelisieren. Für einige Jahre hat er seinen Sitz dort gehabt. Viele Menschen kamen zum Glauben. Nun wissen wir nicht, wie es geschah, ob Neubekehrte nun auszogen oder ob Paulus selbst vielleicht zwischendurch einige Reisen gemacht hat, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall heißt es, dass in jener Zeit ganz Asien, das heißt die Provinz Asien, die im Hinterland von Ephesus lag, das Evangelium hören durfte. Das heißt, es durchzog diese Gegenden, nicht an jedem Ort, aber doch so, dass jeder Ort imstande war, seine Umgebung zu erreichen mit dem Evangelium. Das war die Strategie der damaligen Zeit. Es dürfte in dieser Zeit liegen, dass gewisse Leute, auf jeden Fall Philemon aus Kolosse im Inneren, nach Ephesus gelangte und dort von Paulus das Evangelium hörte. Paulus deutet an, dass Philemon ihm sein Leben verdankt. Er hat ihn offenbar zum Herrn geführt. Vielleicht hat auch Paulus irgendwann einmal Kolosse besucht. Man ist sich darüber nicht einig in der Auslegung. Die meisten glauben wohl, dass er nie da gewesen war. Das kann sein. Aber was wunderbar ist, ist, dass die umliegende Gegend reichlich gesät war vom Samen des Evangeliums. Nach Ephesus floss der Mäanderfluss und dort floss er ins Meer. In den Mäanderfluss floss der Lykos-Fluss. Und zwar unweit der Stadt Kolosse bzw. Laodikeia. Die lagen nicht weit voneinander. Eine dritte Ortschaft hieß Hierapolis. In dieser Gegend gab es Christen, Gemeinden, noch eine im Hause, vielleicht noch eine, vielleicht wohnte der Nymphas in Hierapolis, wir wissen es nicht genau. Aber erwähnt werden etwa vier Kreise von Gläubigen. Wie groß diese Kreise waren, wissen wir nicht. Wissenschaftler, die das Schriftwort sich studieren, auch von der Geschichte her, meinen, dass die durchschnittliche Gemeinde der damaligen Zeit etwa 50 Gläubige umfasste. Also viele waren größer, viele waren kleiner. Das macht uns Mut. Wir gehören also zu diesem Durchschnitt. Hier waren Gläubige, die auch betreut wurden. Paulus hat an sie gedacht. Er schreibt einen Brief an die Gemeinde in Kolosse. Er bedenkt sie auch mit dem Brief an Ephesus wahrscheinlich, der Ausleger Zahn, der sich sehr scharf und viel befasst hat mit solchen Fragen. Und das kann ich ihm auch abnehmen, meint, dass der Brief, von dem Paulus in Kolosser 4 spricht, der, den die Kolosser sich auch ansehen sollen und lesen sollen, dass das der Epheserbrief ist. Denn er ist so formuliert am Anfang, dass man den Eindruck bekommt, er sei an viele Christen gerichtet, an eine Anzahl von Gemeinden. Und es scheint dort früher eine Lücke gegeben zu haben in diesem Brief, sodass jede Gemeinde, an die der Brief gelang, ihren eigenen Namen eintragen konnte. Das hat die Gemeinde in Ephesus getan. Dort wird er wohl den Anfang genommen haben in seinem Kurs. Aber Tychikus, ein Mitarbeiter von Paulus, hat ihn wohl auch mitgehabt, zusammen mit zwei anderen Briefen, den an die Gemeinde in Kolosse und diesen ebenfalls an Philemon, als er in die Gegend kam. Und so hat er diesen Brief an Laodikea, die Gemeinde dort, abgegeben und den an Kolosse hat er dann weiter mitgenommen. Und diese Briefe sollten ausgetauscht werden. Das hat man damals offenbar rege gemacht, sodass sehr früh sehr viele Gemeinden bedacht waren mit schriftlichem Gedankengut des Neuen Testamentes, von Gott eingegeben. Zusammen mit Tychikus kam nicht nur dieser Brief, sondern auch ein gewisser Onesimus, der von Philemon als Sklave weggelaufen war. Warum, wissen wir nicht, aber er war ihm entkommen. Und das hieß natürlich, dass Philemon im Nachteil war, wegen dieser vermissten Arbeitskraft. Onesimus gelangt nach Rom. Dort waren wohl viele entlaufene Sklaven und dort konnte man untertauchen. Irgendwie ist er in Verbindung gekommen mit Paulus, dem Missionar. Der wohnt in einem Haus, wie uns Lukas berichtet, am Ende der Apostelgeschichte. Ist aber ein Gefangener, stets gekettet an einen römischen Soldaten, Tag und Nacht. Onesimus kommt in Berührung mit diesem Gottesmann und findet zum Herrn Jesus durch ihn. Und er wird wirklich verwandelt. Er war ein unbrauchbarer Typ vorher, aber jetzt war er ein brauchbarer Mensch geworden. Er liebte den Herrn Jesus, er gilt als ein treuer Christ. Und Paulus konnte ihn gut gebrauchen. Wenn man für Paulus arbeitet, dann musste man schon einiges an Treue aufbringen. Er selbst war ein äußerst treuer Liebhaber von Jesus Christus und Nachfolger und Diener von ihm. Und er hat es erwartet von seinen Mitarbeitern. Onesimus erfüllt diese Erwartung. Aber mit der Zeit, meint Paulus, er darf hier nicht bleiben. Er gehört dem Philemon nach dem Gesetz und ich muss ihn zurückschicken. Das tut er dann auch. Aber er lässt die nicht alleine gehen. Das wäre zu gefährlich gewesen. Die Sklavenpolizei hätte ihn wahrscheinlich, wäre ihm auf die Spur gekommen. Das wäre dann vielleicht das Letzte gewesen. Paulus lässt ihn in die Begleitung von Tychikus reisen. Und zusammen kommen sie nach Kolosse. Wer liefert diesen Brief an Philemon nun ab? Das ist die Frage der Ausleger. Einige meinen, das hätte Onesimus selbst getan. Aber lesen wir den Brief, dann bekommen wir den Eindruck, dass Onesimus noch nicht da ist, sondern Paulus bittet noch erst. Er möchte ihn aufnehmen, und zwar so wie wenn er Paulus vor der Tür hätte. Und so möchte er den Onesimus aufnehmen. Eine rührende Bitte haben wir in diesem Brief. Der Brief ist sehr schön aufgebaut, und so dass Philemon von Schritt zu Schritt dazu hingeführt wird, mit erweichtem Herzen den Onesimus aufzunehmen. Vielleicht wird er den Brief mit seiner Frau Apphia geteilt haben, und vielleicht werden sie darüber gebetet haben. Der Brief wird wahrscheinlich dann von Tychikus abgeliefert worden sein, und Onesimus wird gewartet haben, bis das Willkommenzeichen oder Schild ausgestellt oder ihm gereicht war. Philemon ist also ein Christ. Er hat Sklaven, beziehungsweise hat einen gehabt, vielleicht mehr. Das soll uns nicht allzu groß Wunder nehmen. Wir wissen von der römischen Sklaverei, von seinem System. Unter Umständen wird es vielleicht mehr Sklaven gegeben als Nicht-Sklaven in jener Zeit. Es wurde dem römischen Imperium schon zum Verhängnis. Es gab dann einmal einen Aufstand und dieser wurde brutal niedergeschlagen. Vor vielleicht 2 Jahren, bevor dieser Brief geschrieben wurde, hatte ein Sklave einen römischen Beamten ermordet, als Rache, als Vergeltung dafür. Dabei hat Nero sich auf ein altes Gesetz berufen. Er wollte sich also mit dem Gesetz schützen. Er hat dann 400 Sklaven, Frauen, Männer, Kinder, was immer sie waren, hat sie hinrichten lassen. Die mussten dann zwischen 2 Reihen von Soldaten dann zu ihrer Hinrichtung marschieren und wurden dann niedergemetzelt. Furchtbar, so war jene Zeit. Nun könnte man erwarten, dass das Evangelium hier energisch eingreift, weil Jesus Christus doch in die Freiheit führt. Aber dem ist nicht so. Die Gesellschaft wird nicht von heute auf morgen verändert, sondern allmählich von innen, nicht von außen, nicht durch das Gesetz, sondern von innen. Das hat auch seine Bewandtnis. Die Frage erhebt sich nämlich, was geschieht jetzt zwischen der eigentlichen Befreiung und dem Normalen, was wir für einen normalen Zustand erachten, und dem Anfang. Jesus Christus kommt in das Leben hinein. Was geschieht in dieser Zeit? Ist das normal? Ist das nicht normal? Wie verhält man sich zu seiner Umwelt, zum Staat und so weiter, zu der Gesetzgebung? Soll man rebellieren, soll man nicht? Da muss man alttestamentliche Situationen in Betracht ziehen. Da muss man grundsätzliche Wahrheiten in unsere Beziehung zu Gott berücksichtigen. Darauf will ich gleich kommen. Aber das ist ein Problem, und zu diesem Problem spricht auch dieser Philemonbrief. Onesimus ist also entlaufen und kommt zurück zu seinem Herrn Philemon. Aber der Brief wird nicht in Kolosse geschrieben, sondern wir müssen jetzt wieder zurück. Der Brief wird in Rom geschrieben. Philemon ist in Kolosse. Er wird den Brief empfangen, aber zunächst wird er in Rom geschrieben von einem Paulus, wahrscheinlich mit eigener Hand. Den Galaterbrief hat er mit eigener Hand geschrieben. Es kann sein, dass es nur diese zwei waren. Normalerweise hat er einen Schreiber benutzt, diktiert und der andere hat es geschrieben. Manchmal, wenn man andere Christen ein bisschen so auf den Fingernägel drücken will, stellt man so Fangfragen. Und eine Frage ist, wer hat den Römerbrief geschrieben? Normalerweise antwortet man dann Paulus. Das stimmt aber nicht, sagt man, sondern ein gewisser Tertius hat ihn geschrieben. Natürlich, er hat die Feder in der Hand gehabt. Also es waren dann diese Mitschreiber, die das Diktat von dem Apostel Paulus und auch anderen Apostel annahmen. Fangen wir an zu lesen und ich werde dann einige Bemerkungen beim Lesen machen. Paulus, gebundener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder. Mit diesem nicht vollendeten Satz, einfach eine Aussage, Paulus ergibt seinen Namen und seine Beschreibung, gebundener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder. Zwei Namen und jeweils eine Beschreibung. Was soll das? Das ist der Grüßende. Hier wird dies ist innerhalb eines Grußes. Wir haben zuerst den Grüßenden, dann haben wir die Gegrüßten. Das sind der Philemon, seine Frau wahrscheinlich, Apphia, und möglicherweise ihr Sohn, vielleicht ein Bruder. Wir wissen nicht genau, in welcher Beziehung dieser Archippus mit diesen Eheleuten stand. Er scheint ein Mitarbeiter in der Gemeinde zu sein von Kolosse. Epaphras ist mit Paulus in Rom. Epaphras war wohl einer der Hauptlehrer in der Gemeinde von Kolosse. Er war aus einem bestimmten Grund, es gab Unruhe dort wegen einer Irrlehre, und er ist nach Rom gereist, hat die ganze Strecke unter die Füße genommen, um dieses Problem zu lösen. Sie kamen nicht fertig mit dieser Irrlehre. Sie war auch ziemlich kompliziert, scheint's. Und er fehlt also, wenn dieser Brief geschrieben wird. Er ist in Rom und nicht in Kolosse. Wer dient dann der Gemeinde in Kolosse? Beziehungsweise den anderen Gemeinden? Die scheinen eine enge Gemeinschaft gehabt zu haben. Archippus dient in verschiedenen Gemeinden offenbar. Und es kann sein, dass in der Abwesenheit von Epaphras er mehr Verantwortung übernommen hat. Er legt es den kolossischen Christen nahe, diesen Archippus zu ermutigen, dass er auch ja seine Verantwortung recht annimmt und erledigt. Er ist also ein Diener am Wort. Er wird hier von Paulus einen Mitstreiter genannt und der Gemeinde in deinem Hause. Warum werden diese Leute in einem solchen Privatbrief gegrüßt? Der Brief ist eine Bitte um Annahme des entlaufenden Onesimus. Was geht das den anderen, die anderen an? Dies ist nicht nur eine Privatangelegenheit zwischen Onesimus, Paulus und Philemon. Es handelt sich hier um juristische Fragen, gesetzliche Fragen. Es braucht Zeugen. Onesimus hätte schwer zur Verantwortung gezogen werden können. Aber Philemon ist Christ geworden. Paulus war Christ. Onesimus ist Christ geworden. Was macht man jetzt als Menschen, die nicht ihr eigentliches Bürgerrecht in dieser Welt haben, sondern sie sind Bürger des Himmels, wohnen aber immer noch in dieser Welt. Wie verhält man sich da? Da ist es wichtig, dass man nicht unnötigerweise hier Wellen schlägt und für das Evangelium, auf das Evangelium einen Schatten wirft, sondern dass man auch vor der Welt Probleme, gesellschaftliche Probleme in rechter Weise löst. Und so wird dieser Brief zwar an Philemon gerichtet in erster Linie, aber Philemon wird klar gemacht von Paulus. Es gibt andere, die von dieser Sache wissen, und das verpflichtet den Philemon gleichsam auch, nebst seiner inneren Einstellung zu Jesus, den er liebt, den Onesimus anzunehmen und ihn nicht hinrichten zu lassen, was er hätte tun können, oder schwer bestrafen, eventuell. Die Gemeinde selbst in Kolosse ist von diesem also informiert. Durch diesen Gruß öffnet er den Gesichtskreis, der hier einblicken darf in diese Lage. Und die sehen jetzt zu, wie wird jetzt Philemon umgehen mit dieser Angelegenheit. Dieser Brief wird weitergereicht, kopiert, weitergereicht. Und er war von großem Interesse in jener Zeit, weil eben so viele Christen Sklaven waren, so viele Sklaven Christen. Wie stellt sich das Evangelium, wie stellt sich das Christentum, wie stellt sich Jesus Christus, der Herr der Gemeinde, zu diesem gesellschaftlichen Problem? Jetzt muss ich einen kleinen Exkurs machen in diesem Verlauf dieser Geschichte. Und zwar, was ist es um die Sklaverei? Und da möchte ich uns einmal von der Heiligen Schrift her ganz klar machen, dass jeder von uns ein Joch braucht. Wir haben uns so daran gewöhnt, seit Jahrhunderten in Freiheiten zu leben und auch zusammen mit der Welt auf Freiheiten zu bestehen, dass uns das als Christen entgangen ist, dass wir Sklaven sind. Wir sind nicht Freie. Das will ich gleich beweisen. Jeder von uns braucht ein Joch. Jesus macht das klar, wenn er in Matthäus 11 einlädt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen, ich will euch Ruhe geben. Denn mein Joch, wenn man zu Jesus kommt, bekommt man ein Joch. Man wird zusammengejocht mit Jesus, eingespannt. Wir sind nicht frei. Uns umgibt ein Joch, ein festes. Was wir aber wissen müssen, ist, dass dieses Joch wirklich sanft ist und wir einen Hirten haben als Begleiter in diesem Joch. Und dass wir auch vor dem, als dass wir dieses Joch annahmen, ein anderes Joch hatten, das nicht sanft war, das unerbittlich schwer war. Das bekennt Petrus an dieser Tagung in Jerusalem, wo die Brüder aus verschiedenen Gegenden zusammengekommen waren, um eine grundsätzliche Frage der Gemeinde zu besprechen. Es ging um das Gesetz Moses. Wie verhalten wir uns dazu? Und dann sagt Petrus, der Sprecher der Gemeinde: Seht doch, Brüder, wir können die Neubekehrten, die durch Paulus und Barnabas zum Glauben gekommen sind, wir können die nicht neu unter das alttestamentliche Joch bringen. Ihr und ich und ihr, wir haben dieses Gesetz selbst nicht einhalten können. Niemand von uns. Wir waren in diesem Joch. Jesus hat uns befreit davon. Sollen wir jetzt diese Neubekehrten neu unter dieses Joch bringen? Das Joch der Sünde war noch schwerer. Das Joch des Gesetzes war schwer, aber das Joch der Sünde noch schwerer. Das Joch des Gesetzes sagte nicht: Wenn du das Gesetz einhältst, dann wirst du frei werden. In einem gewissen Sinne schon. Aber das Gesetz selbst konnte niemanden befreien. Wenn du das Gesetz eingehalten haben wirst, vollendete Form, dann bist du frei. Aber niemand konnte das Gesetz einhalten. Paulus sagt in Römer Kapitel 8, durch das Fleisch waren wir zu schwach, das Gesetz einzuhalten. Also niemand hat das Gesetz eingehalten und deshalb stand man, jeder von uns, jeder Mensch, die ganze Welt, sagt Paulus in Römer 3, stand unter dem Todesstrafe, drohte die Todesstrafe. In Epheser Kapitel 4 sagt Paulus in den Versen ab Vers 8, als Christus starb und begraben wurde und dann wieder auferstand und gen Himmel fuhr. Als er dann gen Himmel fuhr, hat er Gefangenschaft gefangen geführt. Wir, die wir in der Gefangenschaft der Sünde und des Satans waren, uns hat er frei gemacht mittels Gefangennahme. Er hat uns gefangen genommen, das heißt, er ist unser Herr geworden und dadurch sind wir frei geworden von anderen Herren, aber nur unter Herrschaft. In Kolosser 1 sagt Paulus deutlich, dass Gott uns befreit hat, aber unter die Königsherrschaft seines Sohnes gebracht hat. In Römer Kapitel 6 macht der Apostel deutlich, wir waren leibeigene Knechte der Sünde und jetzt sind wir leibeigene Knechte der Gerechtigkeit, von Gott zur Gerechtigkeit verpflichtet, wie wenn man ein Sklave wäre. Wir schulden es Gott, Römer Kapitel 8, wir sind jetzt Schuldner, Brüder, Gott zu dienen. Er hat uns erkauft, er ist unser Herr, war es immer, ist es neu geworden durch den dadurch, dass er uns durch sein Blut erkaufte. Und uns sind wir seine Diener, seine Leibeigenen. Und wir schulden ihm unseren Dienst. Wir sind nicht freie. Wir tragen ein Joch. Wenn Paulus hier sagt, ich bin ein Gefangener oder ein gebundener Christi, dann ist er das in erster Linie in dem Sinne, wie er es in Epheser Kapitel 4 schreibt, als gefangen genommener Jesu Christi. Und deswegen, weil er sich als Gefangener Christi wusste, hat er sich auch gefangen nehmen lassen. Er hat es nicht nötig gehabt. Er wurde gewarnt, er wusste, was kam. Aber hat ausdrücklich, ist er in den Fußspuren seines Herrn gefolgt, ist in die Falle gereist nach Jerusalem, hat sich dorthin begeben, in die Gefahr, wurde gefangen genommen. Und jetzt ist er durch die Führung Jesu Christi in seinem Leben, in Römer 8 schreibt er, alles, was uns passiert, das kommt durch Jesus. Gott hat das so geführt. Nichts entgeht ihm. Das ist direkte Führung Gottes. Und so weiß er sich jetzt als Gefangener Jesu Christi. Nicht Gefangener Roms, das ist er, aber er ist Gefangener Roms, weil er von Christus so geführt wurde. Die Kette trägt er durch den Willen Gottes. Nun ist es so, dass ein Unfreier in Rom sich einsetzt für einen anderen Unfreien namens Onesimus. Beide sind Unfreie. Der eine ist in Ketten, ein Gefangener Roms, Rom hat ihn beschlagnahmt. Der andere ist ein Sklave, auch unter dem Regime Roms als Sklave von Philemon. Und er hat es nun vertan, hat sich vertan. Und nun setzt sich Paulus ein für ihn, plädiert vor dem Philemon, er möchte ihn als einen Bruder annehmen, nicht nur als einen Sklaven, möchte Barmherzigkeit zeigen und ihn als einen Bruder in Christus annehmen. Das wird der Philemon auch getan haben. Paulus weiß es auch, Paulus weiß es, dass er das tun wird, er sagt es auch klar. Paulus ist ein Prophet und dann können wir ihm das annehmen, dass es so gekommen ist. In Römer Kapitel 13 noch etwas weiteres zu dieser Frage des Joches oder Knechtschaft. In Römer Kapitel 13 heißt es, dass jede Regierung, die wir haben, von Gott eingesetzt ist. Wir wissen um die Wahlen, die anstehen, ins Haus stehen in Amerika, in den USA. Wer immer Präsident wird, wird Präsident werden nach dem Willen Gottes. Man sagt uns, jedes Land hat die Regierung, die es verdient hat. Früher oder später stimmt das. Wenn wir nicht das Wort verdienen gebrauchen wollen, dann auf jeden Fall nach Römer Kapitel 13 die Regierung, die Gott will. Es gibt Menschen, die heiraten nicht im Willen Gottes. Aber nachdem sie verheiratet sind, ist das der Wille Gottes für sie. Ja. Man kann da nicht gleichsam Buße tun und dann die Ehe auflösen. Nee, nee. Nachdem das Joch eingegangen ist, nachdem man zusammengejocht ist, ist das der Wille Gottes. Und diese Ehe ist von Gott zugelassen, ist also jetzt sein Wille für diese zwei Personen. Und diese Ehe ist jetzt das Beste für diese zwei Leute. Wenn sie sich zuerst unter Jesus stellen, dann können sie miteinander leben und Gott verherrlichen. Alles, was uns begegnet, kommt durch die Finger Gottes. Und wenn uns das Leben schwer wird, wollen wir nie murren. Jegliches Murren, auch das Leiseste, die leiseste Unzufriedenheit, ist eine Art Abgötterei. Denn wir sind unzufrieden mit dem Gott, den wir meinen zu haben. Wir sind unzufrieden mit seiner Führung. Denn die Bibel sagt uns, das, wogegen wir murren, das ist der Wille Gottes für uns. Das hat er so herbeigeführt. Und wenn ich nicht damit zufrieden bin, mit dem Wetter heute oder mit etwas anderem, dann bin ich unzufrieden, sagt Gott selbst, mit ihm. Wir müssen lernen, alles durch die Brille Jesu zu schauen, zu sehen. Nicht so tun, als gäbe es ihn nicht und nur noch das Wetter oder diese Probleme, die wir haben. Nein, wir haben Jesus angenommen und wir sind Christen und jetzt wollen wir auch so tun, als wenn wir Christen sind. Ja? Wir müssen realistisch sein, sonst sollen wir uns nicht Christen nennen. Dann wollen wir davon vergessen. Entweder wir sind Christen oder wir sind sie nicht. Aber wenn wir sie sind, dann müssen wir bereit sein, als Sklaven unseren Weg mit Jesus zu gehen. Ihm nach. Denn er wurde gebunden, eingekertet gleichsam in die, jetzt kann man nicht vier Wände sagen, aber in die Hülle eines Fleisches. Er nahm Fleisch auf sich und ließ sich also eingrenzen. Er, der Allgegenwärtige, ließ sich eingrenzen, schmälern. Er, der Ewige, für den die vielen Völker ein Tropfen, Jesaja 40, wie ein Tropfen im Eimer sind. Er ließ sich einfangen oder einkerkern gleichsam in eine Hülle, in ein Zelt des Fleisches und wohnte unter uns und offenbarte in dieser Form den allmächtigen Gott, den Vater. Diesen Weg führt er uns. Sein Weg, sagt er, führt zum Kreuz. Und jedes Leben, das ihm nachfolgt, führt dorthin. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Denn Jesus ging Richtung Kreuz. Er trug gleichsam von Anfang an ein Kreuz. Schon bevor er den Balken auf seinen Rücken nahm, trug er, weil sein Tod gewiss war. Er ging Richtung Kreuz. Denken wir an, ich denke, Lukas berichtet das. Sie sind unterwegs irgendwo in Israel und es geht Richtung Jerusalem. Und dann sehen die Jünger, wie Jesus schneller läuft, schneller, schneller und hat sein Angesicht gerichtet wie ein Kieselstein Richtung Jerusalem. Dort ging es hin. Und er sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz. Das heißt, er rechne damit, dass auch er zu leiden haben wird und zu sterben haben wird. Das ist unser Los. Ja. Wir haben nicht ein Recht auf Freiheit und auf das Paradies in dieser Welt zu bestehen. Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder, das finde ich so schön, der Bruder, nicht ein Bruder, nicht irgendwer. Timotheus ist bekannt als einer, der ein Bruder von anderen ist. Er ist auf derselben Ebene, er stellt sich auf dieselbe Ebene wie andere Geschwister in Christus Jesus. Das hat er von Paulus gelernt. Paulus ist ein Bruder unter Brüdern. Das hat man auch von Spurgeon gesagt, dem Fürsten oder den Predigern, so hat man ihn genannt. Aber in der Gemeinschaft war er ein Bruder unter Brüdern. Das hat Jesus uns beigebracht. Der König des Himmels kommt zu uns, wird uns gleich, wird uns ein Bruder. Wir werden neugeboren vom selben Vater und sind gleichsam seine Brüder. Aber er ist der Erstgeborene, steht natürlich wie ein Riese uns voran. Dennoch besteht eine gewisse Bruderschaft. Wir nennen ihn Herrn, er nennt uns seine Brüder, hat uns hineingenommen in seine Gemeinschaft. Timotheus ist in diese Gemeinschaft gestiegen durch die Wahl Gottes. Philemon, dem Geliebten. Paulus macht dem Philemon klar, auf mehrerlei Art und Weise, dass es angebracht ist, den Onesimus als einen Christen und Bruder, als einen von Paulus Geliebten, vom Herrn Jesus Geliebten anzunehmen. Zuerst mit diesem Wort Gefangener, so grüßt Paulus ihn, in dieser Qualität eines Gebundenen, nicht als Apostel, er kommt nicht mit diesem gewichtigen Titel Apostel zu Philemon, nein, er kommt als ein Gefangener, ein Schwacher. Aber bedenke, Philemon, warum ich in Ketten ein Gefangener bin, weil ich Jesus liebe. Aber du bist auch einer, der Jesus liebt. Du bist auch ein Gefangener Jesu. Ja. Bedenke, was es kostet, Jesus nachzufolgen. Willst du jetzt auch Jesus nachfolgen an dieser Stelle und den Onesimus wie deinen Bruder aufnehmen? Oder willst du wie der freie Herr ihn daran erinnern, dass er ein Sklave ist und sich gegen dich verschuldet hat? Er nennt ihn den Geliebten und das zieht immer, nicht wahr? Menschen, die geliebt, sich geliebt wissen, die sind eher dadurch motiviert. Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter, wieso nennt Paulus den Philemon einen Mitarbeiter? Paulus ist in Rom, Philemon ist in Kolosse, viele Kilometer auseinander, und Paulus in Rom nennt Philemon in Kolosse seinen Mitarbeiter. Er weiß, dass Philemon für den Herrn Jesus tätig ist. Paulus ist überregional verantwortlich für die Sache des Evangeliums, eingeschlossen Kolosse. So schreibt er in Kolosser Kapitel 2, sodass er gleichsam verantwortlich ist für die Tätigkeit von Philemon in einem gewissen Sinne. Philemon, du bist mein Mitarbeiter. Aber es kann auch sein, dass schon in Ephesus, als Philemon zum Glauben gekommen war, er sich als Mitstreiter in der Sache der Evangelisation und Gemeinschaftspflege dort sich betätigt hatte. Wir wissen nicht genau wie, aber er nennt ihnen zu Recht seinen Mitarbeiter. Und Apphia, der Geliebten, ebenfalls im Herrn Geliebte, und Archippus, unserem Mitstreiter. Aha, durch diese Bezeichnung erinnert er den Archippus, nimm deine Verantwortung wahr, sei ein rechter Soldat Jesu Christi, trete nicht zurück, werde nicht feige in dem Kampf, stehe zu Jesus und seiner Sache. Unsere Mitstreiter und der Gemeinde in deinem Hause, die kolossische Gemeinde. Gnade sei euch zuteil. Das ist das Erste in den zwei Grüßen. Friede folgt, Gnade kommt immer zuerst. Gnade, sagt ein Bischof, ein alter Zeit, erfahren wir immer in der Qualität eines Sünders. Nun nicht gerade immer, aber zuerst. Wenn wir es mit Gott zu tun bekommen in unserem Leben, als Menschen, die auf die Welt gekommen sind und vielleicht hier einige Jahre gelebt haben, der eine 5, der andere 50, wenn wir dann zu Gott finden durch Jesus Christus, das Erste, das uns zuteil wird, ist Gnade. Denn wir waren des Todes schuldig. Und weil Jesus unsere Schuld, die Todesstrafe auf sich genommen hat, dürfen wir jetzt von Gott Gnade empfangen, wenn wir sie einfach in Empfang nehmen wollen. Aber da Voraussetzung ist, dass wir als Schuldner zu ihm kommen. Gnade sei euch zuteil, diese Gnade brauchen wir dann immer wieder. Dem Paulus macht Jesus in 2. Korinther 12 klar, dass Gnade Kraft ist. Kapitel 12, Vers 9 und 10 geht es um diese Sache. Paulus hat gebetet um Befreiung von dieser Versuchung, die immer wieder an ihn herantritt. Wie ein Pfeil, wie ein Dorn im Fleisch. Und er kann diesen Dorn nicht loswerden. Und er hat den Herrn gebeten, bitte befreie mich davon. Und Jesus sagt, nimm den Dorn nicht weg. Sondern er sagt zu ihm, und leider muss man hier Luther korrigieren, das tue nicht nur ich, das tun die Ausleger, denn im Grundtext steht nicht die Befehlsform. Ich habe nicht viel mit Beschwerden oder Gemütsgestressten zu tun gehabt, aber ich weiß, ich habe einmal etwas kühn gesprochen in einer gewissen Versammlung, es war nicht eine große Versammlung. Hinterher sprach mich jemand an, stellte mir eine Frage und es stellte sich heraus, er war Psychiater, also Seelsorger, Psychologe, aber wohl ein Christ. Und das Gespräch hat mich wirklich nüchtern gemacht. Ich kann das nicht wiederholen, aber es ging um die Frage, wie geht man mit Gemütsgestressten um? Ich habe lernen müssen, dass der leiseste Befehl schon ein Strohhalm zu viel sein kann für solche Menschen. Sie brauchen nicht den Befehl, lese die Bibel, lies mal dies, tu mal dies. Das sind alles Befehlssätze. Was sie brauchen, sind Indikativsätze, Informationen. Das tut Jesus mit Paulus. Paulus oder Jesus weiß, wie schwer diese Last auf Paulus ruht. Man hat gerätselt, was das wohl sein könnte, dieser Dorn im Fleisch. Mein Professor glaubte, das sei die Erinnerung an seine Verfolgungszeit, als er die Gemeinde Jesu verfolgte. Das sei ihm immer wieder nachgegangen. Das kann sein. Das wäre natürlich ein tüchtiger Dorn. Und er möchte befreit sein von dieser Last. Die Schuld ist weg, das ist klar. Aber einfach die Erinnerung daran, ich habe den Herrn Jesus und seine lieben Leute verfolgt. Und da sagt Jesus zu ihm, nicht, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist wieder ein Befehl. Da schulde ich wieder dem Herrn, da muss ich wieder was tun. Nein, sagt Jesus zu ihm, an meiner Gnade hast du genug. Das ist Nachricht. Das ist Evangelium. Jetzt darfst du tun mit diesem Satz, was du willst, Paulus. Ich mache keine Auflagen. Ich wollte dir nur mitteilen, an meiner Gnade hast du wirklich genug. Da darfst du zufrieden sein. Ein Ausleger meint, dass es so formuliert, dass doch wenigstens eine kleine Erinnerung ist. Paulus, pass auf. Aber ich weiß nicht, wie dem ist. Auf jeden Fall steht der Ersatz im Indikativ, das heißt in der Erzählform. Jesus erzählt ihm, an meiner Gnade hast du genug. Und Paulus antwortet dann. Dann, sagt er, und er glaubt dem Herrn Jesus, seine Gnade genügt. Und Gnade ist übrigens der Ausdruck der Liebe Gottes. Gnade ist, hinter der Gnade steht immer Liebe. Bei Gott. Und jetzt sagt Paulus, wenn dem so ist, dann will ich mich freuen in Schwachheit, in Bedrückung und so weiter. Macht eine Liste von seinen Schwierigkeiten. Dann will ich mich freuen, wenn ich in diesen Umständen mich befinde. Denn, und das sagt Jesus, er hat es ihm mitgegeben, ich habe etwas ausgelassen. Ja. Jesus sagt, hatte gesagt, meine Gnade reicht dir aus, reicht dir, denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Das kommt, bevor Paulus seine Schlüsse zieht. Wenn die Gnade Gottes die Kraft Jesu ist, die Paulus ausreicht in jeder Schwachheitssituation, dann, sagt Paulus, will er sich freuen in jeder schwierigen Lage. Denn dann weiß er, wenn er in diese Schwierigkeiten kommt, die Kraft Jesu ist hier ausreichend. Hier entfaltet sie sich in ihrer Größe. Ja? Schwierigkeiten, wie sagt das Hudson Taylor, wenn Gott sich, wenn Gott etwas Großes tun will, dann schickt er eine Schwierigkeit voraus, heißt es. Aber wenn er sich wirklich verherrlichen will, dann schickt er eine Unmöglichkeit voraus. Dort, wo es für uns unmöglich ist, da kann er sich offenbaren in seiner großen Allmacht und Herrlichkeit. Gnade sei euch zuteil. Dies ist die Gnade, die wir immer brauchen, aus der wir leben. Vom Moment unserer Hinwendung zu Jesus Christus, bis wir vor ihm erscheinen. Und Friede. Ja, wo solche Gnade einzieht, da können wir ruhig werden. Da kann die Ruhe und der Friede einziehen. Und dann kann alles gedeihen, was Gott gedeihen lassen will. Im Zweiten Weltkrieg war die Schweiz nicht aktiv beteiligt. Sie wurde in Mitleidenschaft gezogen, aber sie hat nicht so gelitten wie die bekämpften Völker. Wir waren in Schaffhausen und haben etwas mitbekommen von dem, was dort geschah. Aber es war verhältnismäßig ein Tropfen auf dem heißen Stein im Vergleich zu dem, was Deutschland zum Beispiel und andere Völker erleiden mussten. Und als wir dann, ich hatte 1954, dürfte es gewesen sein, oder Anfang 55, in dieser Zeit, 54, 55, hatte ich die Gelegenheit, mit einem Bruder aus Holland, einem Mitarbeiter, mit dem wir zusammenarbeiteten, er wollte eine Reise machen bis nach Österreich. Dort war die Grenze, die Ostzone ging durch Linz, denke ich. Und wir fuhren dann durch Deutschland, besuchten einige Städte und kamen in die Schweiz. Und da fiel mir auf der Unterschied. Grüne Rasen, gepflegte Straßen. Ich kann heute noch den Rand der Straße sehen. Hier das Pflaster, da das Grüne. Das fand ich so schön, ja, so sauber, so gepflegt, ja. Häuser intakt, alles. Da sah man den Unterschied. Das ist Friede. Hebräisch Shalom. Shalom ist nicht nur, sind keine Streitigkeiten, es sind keine Auseinandersetzungen, schlimme, sondern Shalom ist das, was dann passieren kann, wenn kein Streit ist, das Gedeihen. Deshalb kann Luther zu Recht übersetzen im Alten Testament, wenn dort der Gruß Shalom steht, geht es dir wohl? Ja, wie sieht es in deinem Leben aus? Ja, und dann kann man mit zurückgrüßen, ja, es geht mir wohl zurück, oder man wünscht auch dem anderen Shalom, alles, was mit Frieden zusammenhängt. Gott nimmt nun solche Grüße, Gnade war verbunden mit dem griechischen Gruß, Chairete, und Friede war der hebräische Gruß, Paulus, der beide Sprachen beherrscht, gebraucht diese zwei Grüße gleichsam, heiligt sie, füllt sie mit Evangelium und benutzt sie im Namen Jesu und grüßt mit Christen. Und heute lesen wir das. Diese gefüllten Worte, mit Evangelium gefüllt, mit Himmel gefüllt, die kommen auf uns zu und grüßen uns. Und wenn Paulus nur so gegrüßt hätte, Philemon hätte genug daran gehabt und die kolossische Gemeinde hätte genug daran gehabt. Aber er fährt weiter und zerlegt das. Was heißt das, wenn jetzt Gnade waltet, wenn Friede waltet? Wie sieht das aus, wenn Onesimus vor der Tür steht? Ja. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich bei meinen Gebeten deiner gedenke, da ich höre von deiner Liebe und dem Glauben, den du zum Herrn Jesus hast und zu allen Heiligen. Zu den Versen 5 und 6 möchte ich noch etwas sagen. Vers 5 gehört zu den schwierigeren Texten für die Übersetzer. Man weiß nicht genau, wie man ihn hinstellen soll in die neue Sprache, in diesem Fall Deutsch. Wer wird geliebt? Wer oder wem wird geglaubt? Es scheint so, wenn man jedes Wort jetzt in Betracht zieht, sind zu dem Schluss gekommen, Thomas Jettel und ich, wir sind da dem Ausleger Ewald von der Zahnreihe gefolgt, dass Liebe und Glauben gehören beide zum Herrn Jesus, aber Glauben gehört auch zu Philemon bzw. den Gegrüßten. Wir dürfen also so lesen: Da ich höre von deiner Liebe, den du zum Herrn Jesus hast, oder die du zum Herrn Jesus hast, und dem Glauben, den du zum Herrn Jesus hast, und dem Glauben, den du zu allen Heiligen hast. Und jetzt wird es schwierig, nicht wahr? Wie kann man Christen Glauben entgegenbringen? Da müssen wir zurückgehen zur Bedeutung des griechischen Wortes, pistis. Das ist nicht nur Glauben, sondern auch Vertrauen. Es hat auch mit Gehorsam zu tun. Es hat mit Treue zu tun. Wird sehr oft mit Treue übersetzt. Ist also ein größeres Wort, hat eine Palette von Bedeutungen. In diesem Fall könnten wir so übersetzen: Da ich höre von deiner Liebe und dem Glauben, den du zum Herrn Jesus hast, und dem Vertrauen zu allen Heiligen. Merkt ihr, was hier geschieht? Paulus appelliert an die Liebe des Philemon zum Herrn Jesus. Das setzt er jetzt voraus. Philemon, du liebst den Herrn Jesus. Und du bist zum Glauben gekommen an den Herrn Jesus. Und du lebst im Glauben an den Herrn Jesus. Aber du zeigst auch dein Vertrauen, diesen Glauben zum Herrn Jesus, dieses Vertrauen zu ihm, bringst du auch allen Gläubigen gegenüber zum Ausdruck. Auch Onesimus? Aha. Onesimus steht vor der Tür. Auch Onesimus, er gehört jetzt zu den Heiligen. Paulus sagt ausdrücklich, er gehört zu euch, er ist einer von euch. Das schreibt er in Rom, der ist noch gar nicht in Kolosse. Er ist von Kolosse gekommen, geografisch kam er von dort. Aber auch von Epaphras sagt er, er ist einer von euch. Im geistlichen Sinne, er gehört zu euch, er ist ein Bruder von euch, hier in Rom, aber ich schicke ihn dorthin. Nehmt ihn als solchen, der zu euch schon gehört, auf. Auch du, Philemon, bring ihm Vertrauen entgegen. Ich habe ihm Vertrauen entgegengebracht. Er hat Vertrauen dem Herrn Jesus gegenübergebracht. Du kannst ihn ruhig aufnehmen. So werden Probleme gelöst. Ja? Zwischenmenschliche Beziehung über Jesus. Ja? Wir lesen Vers 6. So bete ich. Er betet, dankt dabei, aber er sagt, wofür er betet. Unter anderem: So bete ich, auf dass die Gemeinschaft deines Glaubens, ich hatte übersetzt, auf dass dein Teilhaben am Glauben, das griechische Wort koinonia, ist wieder so ein Wort. Aber ich habe mich belehren lassen von einem englischen Ausleger, und das fand ich so wunderschön. Er sagt, Gemeinschaft ist eigentlich Identifizierung. Was du bist, das bin ich. Was ich bin, das bist du. Durch unsere gemeinsame Beziehung zu Jesus Christus. Was du hast, habe ich. Was ich habe, das hast du. Identität. Was dich angeht, das geht mich an. Was mich angeht, das geht dich an. Das ist Gemeinschaft. Gemeinschaft durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. So ist die gekommen. Das ist Gemeinde Jesu. Eine Gemeinde, die nur zuhört, wird nie dieses Leibleben kennenlernen. Das merkt man immer wieder. Aber eine Gemeinde, die erkannt hat, dass der gemeinsame Herr unser Hirte ist und uns in eine Gemeinschaft gezogen hat, wo jeder dem Herrn dient und das Gespräch miteinander, die gegenseitige Erbauung da ist, die erlebt Leibleben. Wie ein Mann Gottes in Kalifornien das so schön geschildert hat, den ich einmal in Lausanne erlebte. Deshalb bin ich zurückgegangen auf die wörtliche Übersetzung. Die Gemeinschaft des Glaubens. Und er bittet, er ist in Rom und er teilt dem Philemon mit, ich bete, dass deine Gemeinschaft des Glaubens wirksam wird. Sie ist schon wirksam, aber sie soll weiter wirksam werden im Erkennen und Anerkennen alles Guten, das in euch ist, zu Christus Jesus hin. Haben wir denn Gutes in uns? Sagt nicht Paulus, dass in mir nichts Gutes wohnt? Das sagt er. Von zu Hause aus ist das so. Aber Christus wohnt in ihm und Christus ist der Gute. Niemand als gut als Gott, erinnert Jesus den reichen Jüngling. Aber er ist Gott. Und deshalb fragt er den Jüngling, warum nennst du mich gut? Was ist dein Grund? Weißt du, wer ich bin? Weißt du, dass ich Gott bin? Wenn nicht, dann hast du kein Recht, mich gut zu nennen, wenn du mich nicht für Gott hältst. Ja? Christus ist der Gute, der in uns allen wohnt. Ja? So bete ich, ob das die Gemeinschaft des Glaubens wirksam werde im Erkennen und Anerkennen alles Guten, das durch Jesus in euch wohnt. Und dieses Gute in Christus wohnt in uns, um tätig zu sein zu Christus hin. Alles geht hin zu seiner Ehre, zu seinem Lob, zu seiner Verherrlichung. Ihm, der das Haupt ist, Epheser Kapitel 4. Die Briefe sind verzahnt, diese, die Paulus aus Rom geschrieben hat. In Christus Jesus vorhanden ist. Denn viel Dankbarkeit und Trost haben wir hier in Rom über deine Liebe, weil die Heiligen durch dich, Bruder, Paulus nennt ihn einen auf derselben Stufe, innerlich erfrischt worden sind. Das ist mir zum Gebet geworden. Man merkt, je länger man mit dem Herrn lebt, wie unwürdig, wie nichtig man ist, man wirklich nichts, nur trockene, eine trockene Pflanze. Aber durch Jesus dürfen wir etwas bekommen. Jesus erzählt die Geschichte von dem Freund, der Besuch bekommt. Man kann da von drei Freunden sprechen. Einer ist, wohnt dort weiter im Dorf. Dieser bekommt Besuch von einem anderen um Mitternacht. Er sollte eigentlich nicht zu dieser Zeit unterwegs sein, das ist viel zu gefährlich, aber aus irgendeinem Grund ist er unterwegs und will etwas zu essen. Aber er hat nichts. Und dann geht er zum anderen und Jesus gebraucht dieses Bild für das Gebet. Wir gehen zu unserem Freund. Andere Menschen kommen zu uns, sind unterwegs im Leben um die Mitternachtszeit dieser Welt. Und wir haben nichts. Wir brauchen auch nichts zu haben. Wir brauchen nichts zu haben. Wir können dann zu Jesus gehen, der wohnt nicht weit weg, ja, und dürfen unsere Hände füllen lassen und dann weitergeben. Und so war Philemon gewesen. Und Paulus darf das ansprechen. Philemon, du bist ein Mann, durch den andere Christen erfrischt worden sind. Innerlich, nicht nur äußerlich, innerlich erfrischt worden sind. Der Herr mache uns zu solchen Philemons. Durch die Gnade, die nicht nur Philemon, sondern auch Onesimus und Paulus einmal erreichte. Er ist derselbe heute. Lass mich noch mit uns zusammen beten. Wir neigen das Haupt. O Herr Jesus, du hast uns das Licht, die Güte, die Freundlichkeit, die Barmherzigkeit, das Leben gebracht. Alles Gute, das wir uns denken können. Und du bist jetzt unter uns und in uns. Du bist dabei, uns durch dieses gefährliche Leben zu führen. Du offenbarst immer wieder deine Herrlichkeit, lässt uns aber auch erkennen, was wir sind und was diese Welt ist und dass unser Zuhause nicht hier liegt. Danke, Herr, dass wir an deiner Hand gehen dürfen und du uns bewahrt ans Ziel bringen kannst. Lass uns, Herr, unterwegs andere mitnehmen und für andere zum Segen sein. Amen.